Werbung. Wenn du Lustprinzip hörst, dann magst du wahrscheinlich Sex. Ich auch. Und ich mag Cheeks, eine Plattform für feministische Pornografie und sexuelle Bildung. Cheeks ist ein Streamingdienst auf Abo-Basis für einen neuen, selbstverständlichen Umgang mit deiner Sexualität. In der Cheeks Academy kannst du in regelmäßigen Live-Workshops direkt von SexpertInnen lernen, wie du mit deiner Lust und Intimität noch besser umgehen kannst. Außerdem hast du bei Cheeks unbegrenzten Zugang zu garantiert fair produzierter feministischer Pornografie. Das alles bekommst du ab 9,90 Euro im Monat, wenn du dich für ein Jahresabo entscheidest, also für 118 Euro im Jahr oder für 14,90 in der monatlich kündbaren Version. Klingt das gut? Dann habe ich da was für dich. Mit dem Code LUST7, LVST, 7 als Zahl, kannst du das Cheeks Jahresabo heute als Neukundin ganz unverbindlich 14 Tage lang kostenlos testen und jederzeit während oder nach der Probezeit kündigen. Geh dafür jetzt auf getcheeks.com, das ist getcheeks.com mit dem Code LUST7. Ihr findet den Code, meinen Direktlink und weitere Infos zu Cheeks auch in den Shownotes.
Wir können Sex haben, wie wir wollen, mit Pornos, Puppen, Prostituierten, Sextoys oder in virtuellen Welten. Aber was machen diese Reize mit unserer Psyche und mit unseren Beziehungen? Können wir die Liebe irgendwann komplett auslagern? Und werden wir dabei medienkompetenter oder stumpfen wir einfach nur ab? Darüber sprechen wir heute mit Neurologin und Sexualtherapeutin Dr. Heike Melzer.
Wer ist eigentlich dieser Sex?
Heike, du bist Neurologin und Psychotherapeutin und Ärztin und hast 2018 das Buch Scharfstellung geschrieben. Ich habe das damals gelesen. Ich habe es sehr gerne gelesen, weil es auch irgendwie so liebevoll skurril stellenweise ist. Das hat mir ganz gut gefallen. Und gleichzeitig hatte ich beim Lesen so ein Gefühl, das ist ja schon sehr, sehr pessimistisch stellenweise. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt nochmal gelesen und dachte mir, das ist einfach noch viel schlimmer geworden. Also, weißt du, was ich meine?
Was ist pessimistisch, mein Buch oder das, was da draußen passiert?
Nee, also wie ich es gelesen habe, hatte ich so das Gefühl, so ist es jetzt wirklich schon so schlimm? So, also gerade so, wie du über Toys schreibst, über Pornografie, ja. Du schreibst ja viel über diese Autonomisierung der Sexualität. Ja. Und jetzt, also zum Beispiel, wenn ich zurückgucke, was ich finde, was noch schlimmer geworden ist, ist zum Beispiel dieses ganze Casual Dating. Also, dass ich das Gefühl habe, das ist total inflationär geworden. Wie geht's dir damit, 2 Jahre nachdem das rausgekommen ist? Wie siehst du das?
Also, ich sehe diese Entwicklung chronologisch über die letzten 15 Jahre. Ich wundere mich nicht, dass über Corona jetzt ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung gegangen ist. Also, wenn man sich zum Beispiel die Top-Webseiten anschaut, dann gibt's diese Webcam Live Jasmin oder Jasmin Live, ich verwechsel's immer. Es ist jetzt, glaube ich, auf Platz 9 mittlerweile. Das war, glaube ich, immer Platz 16 oder 18. Also es ist nochmal wieder deutlich nach unten gewandert. Also von den Seiten, die stehen dann mit Facebook oder Amazon oder Google oder so auf einer Ebene schon fast. Und das ist eine gesellschaftliche Tendenz, die ich viel früher festgestellt habe, wie, sagen wir mal, der Durchschnitt, weil ich einfach viele Stories behind sehe und dann die Fäden so zusammengeleitet habe und gesagt habe, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Und wenn wir die Sexualisierung sehen oder auch, sagen wir mal, die Sexualität in ihrer ganzen Fülle mit dieser Säule der Fortpflanzung, also diesem biologischen Akt, die katholische Kirche ja auch irgendwie noch immer fokussiert. Und dann gibt es aber auch diesen Akt der Bindung, Bonding im Sinne von Liebesbeziehung, aber dann auch diesen anderen Bereich, wo es wirklich um sexuelle Vorlieben geht, um Sex-Buddies, um käufliche Angebote, um die Realisierung von sexuellen Fantasien in einer Fülle, die wir nie so hatten und auch in virtuellen Welten, aber auch im realen Leben quasi jederzeit per Knopfdruck oder dann auch real erleben können, dann ist da ein gesellschaftliches Phänomen, wo eine Bewegung in Gang gekommen ist, die auch weitergehen wird. Und da ist noch kein Ende in Sicht. Und das ist etwas, wo wir jetzt mit der Dosis auch Krankheiten entstehen sehen. Und deswegen war dieses Buch auch ein Stück weit eine Warnung davor, zu erkennen, in welcher Situation bin ich, wo bin ich hier unterwegs, was tut mir noch gut, wie möchte ich mein Leben gestalten. Und ich habe versucht, das nicht so zu stigmatisieren, dass ich sage, das ist alles ganz böse. Also ich würde immer sagen, jedem seine Beziehungsform, jedem seine Freude. Und ich bin prinzipiell gar nicht gegen irgendetwas und habe auch keine kirchliche oder irgendeine Orientierung, die mich da irgendwie antreibt, sondern ich würde einfach sagen, wenn es Probleme generiert, und das sehe ich halt in letzter Zeit, dass die Probleme sich ein bisschen verändern und die hängen mit der Digitalisierung zusammen, dann sollte man präventiv für sich selber das Ruder irgendwann wieder in die Hand nehmen und steuern. Und das tun halt leider manche nicht mehr oder erkennen es viel zu spät und sagen, hätte ich das vorher gewusst und hätte ich es verstanden, und nur das, was man versteht und weiß, das kann man auch verändern. Und gerade bei Süchten, die machen blind und das Umfeld reagiert dann, und dann ist es meistens etwas spät.
Und was sind das für Probleme, mit denen die Menschen da so zu dir kommen?
Im Bereich der Verhaltenssüchte sind das 5 Gründe. Einmal ist das, die Partnerschaften leiden darunter, dass die Aufmerksamkeit immer mehr abgezogen wird, dass Verträge nicht eingehalten werden oder vielleicht dann auch Sexualität nicht mehr so aussieht, wie man es gerne sich wünschen würde, und Vertrauensbrüche entstehen und dass der Partner dann die Koffer vor die Tür stellt. Dass es Probleme im Beruf gibt, dass man einfach nicht mehr ausschalten kann. Und wenn man halt 10 Geliebte parallel hat und dann noch vielleicht auch bis nachts um 2 Pornos schaut oder auf irgendwelchen Portalen rumturnt, ist man am nächsten Tag nicht mehr so ganz fit. Oder man konsumiert eben tatsächlich auch auf der Arbeit und wird dann abgemahnt oder tatsächlich gekündigt. Dann gibt es die Fälle, die immer mehr zunehmen, wo die Polizei morgens um 7 meistens den Server, und zwar von der gesamten Familie, abräumt. Und das wirft weitreichende Fragen auf, weil Missbrauchsmaterial konsumiert wurde. Und das sind meistens Menschen mitten im Leben, in hohen Berufen, in vermeintlich intakten Beziehungen, wo dann auf einmal was ganz, ganz Neues rauskommt, nämlich dieses digitale Leben, was dann sehr erklärungsbedürftig ist. Dann die vielen Menschen mit sexuellen Funktionsstörungen, und zwar erektiler Dysfunktion bei jungen Männern, Orgasmusverzögerung. Ich meine, früher war das eben ganz nett, wenn man lange konnte, aber wenn man gar nicht mehr kommt, als Mann zumindest, ja, dann ist das schon auch, könnte auch ein größeres Problem sein. Der Lust nämlich im Partnerschaft, also diese Frage, ja, reiche ich dir nicht oder warum klappt das denn nicht, wenn man sich so sehr an seine Hand und an bestimmte audiovisuelle Reize oder bestimmte Sitzhaltungen und Masturbationstechniken gewöhnt hat. Und der Bereich Partner, schon so gezogene Lustlosigkeit, wenn man denkt, Mensch, eigentlich hat er irgendwie einen Burnout oder hat sie irgendwie so viel Stress mit ihren Eltern, dass da gar nichts mehr läuft, und dann guckt man auf dem Server und denkt man sich, also generell lustlos ist da niemand, aber partnerbezogen lustlos, weil es halt einfacher ist, so eine Fertigsuppe aufzumachen, als sich selber einen Salat zu schnippeln. Und so ist das manchmal auch. Man kriegt schnell einen Orgasmus und da muss man nicht mehr werben und muss nicht mehr komische Praktiken haben. Und dann gibt es den Bereich der käuflichen Lust. Da habe ich Klienten, die 5-stellige Summen im Monat allein für Sexarbeit aufwenden, auch im Livecam-Bereich oder eben auch bei Gesext mit Entjungferung oder bei Kaufmich oder im Bordellen eben das Geld unterbringen, und irgendwann ist das Erbe halt vorbei und dann kann man an das Suchtmittel nicht mehr ran. Das sind dramatische Fälle, aber das sind diese Fälle, wo die Leute an der Wand kleben und aufwachen. Und manchmal bedarf es eben zum harten Aufprall, dass sie dann zu mir kommen. Und manche kommen aber auch schon jetzt mittlerweile, weil sehr, sehr viele Sachen auch im Internet schon, so wie jetzt hier in diesem Podcast besprochen werden, also diese Sachen werden immer, kommen immer mehr in die Öffentlichkeit. Es wird offen darüber diskutiert von allen möglichen Richtungen und man wird nicht mehr so stigmatisiert als Spielverderber, sondern die Leute hören zu und versuchen sich zu positionieren, so wie sie das in der Ernährung machen. Das sind ganz viele Parallelen. Mhm. Und es gibt die Leute, die essen halt immer nur Junkfood, und es gibt die Leute, die gucken halt auch immer nur Sportschau, und andere gucken halt immer nur Pornos. Ja, und irgendwann ist man halt nicht mehr der beste Liebhaber und ist auch nicht mehr beziehungsfähig, und dann ist es manchmal schon ein bisschen spät.
Mhm. Und was macht man dann? Mit denen?
Also das Erste ist, es zu erkennen. Ja. Und die Leute, die zu mir kommen oder die dann bestimmte Bücher kaufen und gerade eben so diesen, den Aufwacher haben, die können sich damit beschäftigen. Und nur das, was man versteht, hat man auch eine Chance zu verändern. Weil wenn ich denke, ich bin im Schlaraffenland und habe die Vernebelungsmaschine für mich selbst und auch fürs Umfeld angeschmissen, da ist ja überhaupt gar kein Problem. Ne? Das geht halt so lange, bis die Leute aufwachen. Oder eben dann tatsächlich vielleicht auch schon im Vorfeld kommen und so wie wenn man zu viel gegessen hat und die Hose zwickt, dass man dann sagt, so jetzt mach ich mal FDH mal 3 Wochen und dann nehme ich mal wieder 3 Kilo ab oder ich lasse mal die ganzen Superreize weg oder ich versuche einfach mal ein paar Wochen mal nicht zu tindern. Wenn man das täglich gewohnt ist, ist das schwierig, weil das ist so ein Lückenfüller. So wenn man gerade unangenehme Gefühle hat oder Langeweile hat oder so, dann ist das eigentlich ganz schön, vielleicht mal ein Like zu kriegen oder sich ein Porno anzuschauen in so eine nette Ecke mit seinem Sextoy abzusetzen. Ich habe da alles nichts dagegen. Es ist alles eine Frage der Dosis. Und manche vertragen eine größere Dosis, andere vertragen die nicht.
Bei all diesen Sachen habe ich das Gefühl, man isoliert sich dann halt irgendwann damit selbst und es ist einfacher, als in die Interaktion zu gehen, oder?
Ja, genau. Das ist eine einsame Geschichte. Die meisten sind das dann, wenn sie aufwachen und dann tatsächlich mit diesen Kollateralschäden konfrontiert sind, die finden sich dann irgendwann bei den anonymen Sexsüchtigen in den Selbsthilfegruppen und sagen, wow, das ist das erste Mal, dass ich mich wieder offen mit Menschen wertschätzend austausche und dass ich sowas wie Sponsorship oder Freundschaften daraus entwickeln und dass ich wieder ins Leben gehe und dass ich wieder so, sagen wir mal, an meine Fähigkeiten und Interessen andocke. Ich war doch mal früher derjenige, der die Partys geschmissen hat. Ich habe doch mal früher Tennis gespielt im Verein. Ich habe doch ein soziales Engagement gehabt. Ich war ambitioniert als Student. Was ist am Ende bei übrig geblieben? Es ist so ähnlich wie in anderen Süchten, stoffgebundenen Süchten auch. Gar nichts so unterschiedlich von den Verhaltenssüchten, nur die Verhaltenssüchte sind noch ein neues Feld, was sowohl von Therapeuten noch nicht richtig verstanden wird und die haben das noch nicht so auf der Agenda, weil sie das nicht so greifen können oder das auch noch nicht so richtig verstehen. Und es gibt viele Stakeholder, die haben auch was dagegen, dass Verhaltenssüchte tatsächlich anerkannt werden. Also wir haben die Internetspielsucht, das ist die erste anerkannte Verhaltenssucht. Die Porno- und Sexsucht wurde jetzt von der WHO als Impulskontrollstörung gewertet und als zwanghafte sexuelle Störung deklariert. Genau das war mit der Spielsucht auch vor ein paar Jahren und das wird die zweite Verhaltenssucht sein. Und da geht es auch um Kaufsucht, Konsumsucht, also dieses ständige Online-Ebay-Kleinanzeigen und noch ein Sale und so etwas. Das ist halt, es gibt keine Geschäftsschließzeiten mehr. Ja, dann gibt's die Serienschauer, es gibt die Nachrichtenjunkies. Ich glaube, wer keine Sucht hat oder eine Tendenz hat, sich tatsächlich auch in diesen Medien, in den digitalen Welten zu verlieren, das ist Seltenheitswert.
Ja, weil das, sie auch so süchtig machen, die Medien, oder?
Also. Ja, die sind halt ständig präsent und wir haben ja die Fülle von unendlich vielen Podcasts und unendlich vielen Videos, die wir uns anschauen können, wissen, was wir, wir lesen kaum noch. Ja? Wir bekommen es schon immer so vorgekaut in kleinen Informationsbröckchen in Social Media. Da sind immer nur noch der Header und wenn es zu lange dauert, schaltet man schon wieder weg. So, und dann fragt man sich, ja, wie soll denn das weitergehen? Eigentlich soll es mir Zeit sparen, aber ich bin so ruh- und rastlos. Ich kann nicht mehr ausschalten. Ich werde unruhig, wenn ich nicht mal gucke, ob da schon wieder ein Like ist, wenn ich nicht wieder ein Foto gepostet habe. Und Max Frisch sagt, dabei sein ist nicht erleben. Und das hat er gesagt, bevor das Internet an den Start ging. Und viele Leute sind nur noch dabei und erleben nicht. Und wenn ich mir anschaue, wo ich Urlaub mache, ich komme jetzt gerade aus der Nordsee, und ich suche da nicht die Saufmeide, sondern ich bin da eher einsam unterwegs und ich gucke auf das Meer und ich habe, sagen wir mal, wieder so eine Erdung. Das ist für mich ganz wichtig, um einfach mal wieder so runterzukommen. Andere gehen vielleicht nach Ibiza oder tindern sich so durch eine Bar und die andere. Das jetzt, bei Corona-Zeiten ist das etwas schwieriger. Aber es ist so die Frage, wo komme ich wieder zur Kraft? Wie komme ich wieder, wie kann ich mich fokussieren? Yoga ist relativ innen und trendy, Meditationstechniken, Achtsamkeitstraining, so dieses fokussiert sein und ganz wichtig heute die Abgrenzung, also nicht alles mitmachen, nicht auf jeder Sexparty dabei sein, nicht jedes Nacktbild online stellen, nicht jeden One-Night-Stand mitnehmen, sondern im Zweifelsfall nimmt ja in der Beziehung erst durch die Abgrenzung auch die Beziehung an Wert auf. Also diese ich meine dich und ich interessiere mich für dich und ich verweile hier mal. Das hat Corona jetzt ein bisschen gebracht. Ne? Dieses Wechselspielchen von einem Bett zum anderen ist ein bisschen langsamer geworden. Die Leute haben sich ein bisschen mehr Zeit genommen, haben auch mal mehr Fragen gestellt, bevor sie tatsächlich jemanden im realen Leben getroffen haben, zumindest im Frühjahr. Mhm. Das war so die Tendenz, was meine Klienten zumindest erzählt haben.
Ja, das ist auch das, was ich so mitbekommen habe. Und aber ansonsten denke ich mir, gerade bei allem, was wir reden, muss ja Corona ein enormer Verstärker für alles gewesen sein, für die Leute, die einsam sind. Die sind dann, isolieren sich noch mehr, oder? Und Digitalisierung wurde auch mehr, oder?
Naja, auch dort sind wieder, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Es gibt die Menschen, die Corona genutzt haben, um Mehl zu horten und das dann in Hüftgold zu verwandeln, so angstbedingt, und die dann angstbedingt sich in Pornhub und X-Hamster erstmal einen runtergeholt haben. Also man sah am 28.03. über 25% stärkerer Pornokonsum wie an anderen Tagen. Und das ist schon ein Wunder. Ich bin jetzt schon gespannt auf die Statistiken Ende des Jahres. Also dieses Jahr wird da ein enormer Zuwachs gewesen sein. Und jedes Jahr wieder falle ich vom Glauben ab, wie viel geguckt wird. Ja, unter den Top 30 Webseiten sind 5 pornografische in Deutschland. Das ist eine Menge. Und diese Zeit, die da verbracht wird, wenn man das in Erziehung, Partnerschaft, Hobbys, Beruf, andere Dinge stecken würde, da sehe die Welt schon wieder anders aus. Ja? Und ich meine, ich mache mir vor allen Dingen Sorgen und Gedanken bei den Jugendlichen, die natürlich in diesen Statistiken gar nicht auftreten, aber vehement in diesen Bereichen schon unterwegs sind. So, und dann gibt's die anderen, die auch meine Klienten, die gesagt haben, so, ich nutze das, um meine Immunabwehr zu stärken. Ich fange jetzt an zu joggen. Ich habe einen Kollegen, der hat 19 Kilo abgenommen in dieser Zeit seit Corona und hat sein ganzes Leben umgekrempelt, oder die auch sagen, wie bescheuert ist das eigentlich? Jetzt bin ich hier einsam, und in München haben wir fast 50% Single-Haushalte, die einfach gesagt haben, das ist, hat so zu einer Entschleunigung geführt und auch zum Nachdenken. Ja, was ist mir wirklich wichtig? Wenn es so an lebensessentielle Themen geht, ja, wenn da so viele Veränderungen passieren, dann denken die Leute nach und die investieren wieder in Beziehung, Nachbarschaftshilfe, was sie früher nicht gemacht haben, Erkundung der nächsten Umgebung, Wertschätzung der eigenen Obst und Früchte da im Gemüsesorten im Garten, die angepflanzt wurden. So, dann vielleicht auch eine Neuausrichtung, sicherlich auch angstgetrieben. Also die ganzen digitalen Medien sind natürlich jetzt nach oben gebuppt. Früher kannte keiner Zoom oder Teams, jetzt macht das jeder. Und das ist sicherlich etwas, die Digitalisierung ist vorangetrieben worden.
Geräusch habe ich die halbe Nacht gehört. Das ist der Sundays von Fun Factory. Ich habe heute nicht so besonders viel geschlafen, denn ich war beschäftigt mit diesem neuen Toy, das nicht nur vibriert, sondern auch pulsiert und klopft. Man kann dazu ziemlich vieles sagen. Ein bisschen was hat sogar Dr. Heike Melzer selbst gesagt, nämlich Sundays kann zur Erweiterung sexueller Erfahrungen im Alleingang oder noch besser als Experimentierfeld für Langzeitpaare genutzt werden, um mehr Varianz ins Liebesleben zu bringen. Das kann ich zumindest im Alleingang schon mal voll unterschreiben. Unter anderem stimuliert werden vom Sundays die Merkel-Körperchen. Das sind Druckrezeptoren in unserer Epidermis, die von diesem Klopfen wachgeköpft werden. Es ist auf jeden Fall ein langsames Toy für so einen faulen Sonntag im Bett, wovon man dann einen sogenannten Slowgasm bekommen kann, der sich doch sehr anders anfühlt als so ein 0815-Orgasmus, sich sehr langsam aufbaut und dann umso intensiver kommt. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade so gut beschreiben kann, deswegen schlage ich vor, ihr probiert Sundays selber mal aus. Und jetzt geht's weiter mit Heike.
es muss niemand einsam sein. Heutzutage hat man ja alle Chancen, so viele Menschen kennenzulernen und auch intensiv kennenzulernen. Manchmal ist es sogar ganz gut, die lange und intensiv kennenzulernen, bevor man sie tatsächlich datet, weil heute ist es ja so, dass man jemanden relativ schnell daten kann und dann findet man sich nach einem Kaffee schon im Motel One und danach weiß man gar nicht, hat man es erlebt, dann ist Ghosting angesagt und denkt sich, mit wem war ich da eigentlich zusammen? Ja, man kennt den Namen nicht, im Zweifelsfall hat man sich im dunklen Hotelzimmer getroffen oder so etwas und ja, das kann mal ein kurzfristiges Hochgefühl geben, aber im Nachhinein, ich würde immer sagen, wie fühlt man sich danach? Mhm. Ja, fühlt man sich noch wohl? Kann man sich aufrecht im Spiegel angucken? Oder denkt man sich, oh, habe ich mir eine Krankheit eingefangen? Habe ich das jetzt eigentlich nötig? Und das mag Phasen im Leben gehen, die sind, würde ich sagen, experimentelle Phasen. Aktuell würde ich eher sagen, wäre es jetzt nicht so gut, diese Experimente zu intensiv zu machen. Jetzt zumindest im Rahmen dieser Pandemie könnte das vielleicht nach hinten losgehen.
Ja, und jetzt gibt es dann wieder Leute, die mehr so online daten und dann eben auch online Dates haben und dann so per Videochat.
Ja, Candlelight Dinner vorm Display und dann traditionell eben der Spaziergang im Park. Da hätte man ja vor einem Jahr hätte man gesagt, wie bist denn du drauf, ja, würde man. Aber die, wenn die Italiener halt nicht offen haben, und das war ja Anfang des Jahres, war das ja so. Also zurzeit sind die Biergärten noch geöffnet und die und draußen die Restaurants, aber dann wird man kreativ. Dann macht man eine Fahrradtour oder trifft sich halt auf einer Decke mit etwas Abstand. Und natürlich, wenn ich mit jemandem vorhabe, Körperflüssigkeiten auszutauschen, dann werde ich auch vorher schauen, ist derjenige gesund. So, manche tun das nicht und sind da eher im russisch Roulette unterwegs. Aber ich würde immer sagen, sexuell übertragbare Erkrankungen, das ist nicht nur HIV. Ja, das ist, muss man schon mal genauer hingucken. Und im Zweifelsfall würde ich auch jetzt mal Corona-Test mitmachen. Und dann, wenn alles in Ordnung ist, dann kann man sich annähern. Aber für viele ist das ja schon zu viel Aufwand und die muss man dann wieder laufen lassen, weil man dann sagt, okay, wenn das zu viel Aufwand ist, dann ist auch nicht viel Energie, die in die Person investiert wird. Und dann würde ich mehr auf Qualität setzen als auf Quantität.
Das ist, glaube ich, ein guter Tipp für dieses Jahr. Wie stehst du dann so zu so, ja, ich sag mal so Virtual Reality Sex, alles, was damit zusammenhängt? Also ich meine, klar, man kann jetzt zum Beispiel auch online Sex haben mit jemandem und dann das Toy von dem per App kontrollieren. Mhm. Kriegst du das viel mit?
Nein, das kriege ich nicht so wahnsinnig viel mit. Das ist auch, es entwickelt sich immer weiter dieser Markt und die VR-Welten, die so ein bisschen hängen oder sowas. Man hat diesen 360-Grad-View und man kann natürlich in diese ganzen Interaktionen reingehen, aber es ist natürlich wieder so Trockenschwimmübungen. Ne? Das sind ich kann dann immer mit allen möglichen Leuten irgendwas erleben und dann mit Pussy-Control und irgendwelchen Bluetooth-Adaptern da auch irgendwelche Gefühle übertragen. Ich würde es mal so sehen, wenn ich in einer Beziehung bin und bin jetzt auf unterschiedlichen Kontinenten, könnte das eine Vielfalt sein im Liebesspiel. Aber jetzt habe ich zum Beispiel persönlich einen sehr ausgefüllten Tag, also mir wäre die Zeit zu schade, mich in diesen Welten der Superreize zu bewegen, weil das einen immer wegholt vom analogen Leben und ich bin eher ein Fan vom analogen Leben. Denn das sind die Personen im Zweifelsfall, mit denen die auch die Lebensqualität ausmachen. Also die Kinder im Umfeld, bei mir jetzt zwei oder die Beziehung oder Freundeskreis oder vielleicht auch mal joggen gehen im Park. Und da bleibt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, wenn man noch arbeitet, das zu machen. Aber es kann natürlich ein Hobby sein und es kann auch spannend sein. Ich war in VR-Welten in Tokio und da sieht man, wie hautnah das ist. Ja, ich habe eine Katze gerettet auf so einem Brett. Und habe dann mit unserem Sohn Zombies bin ich in so einem Krankenhaus geflohen und das war so, ich habe ja gelacht über die Japaner, die so geschrien haben, ja, und dann kamen wir dran und mein Sohn, 1,83 Meter, saß nachher zusammengekrümmt und wurde dann irgendwie erwürgt und hat mir nachher Vorwürfe gemacht, dass er gestorben sei, weil ich durch die falsche Tür gegangen bin. Also man hat sofort gemerkt, dass man so in dieser Welt drin ist, obwohl das auch noch nicht so richtig toll läuft. Aber es gibt diese VR-Achterbahnen und man schießt sich immer höher, man schießt sich in Traumwelten hinein. So, und dann fällt man halt ein bisschen hart, wenn man wieder auf dem heimischen Sofa aufwacht und dann sagt, was hast du denn eigentlich so am Alltag gemacht oder hast du heute schon eine gute Tat getan oder hast du was getan, um Beziehungen zu intensivieren? jedem seine Sache, also dieser Spielemarkt wird weiter aufgehen und die Welten werden immer interaktiver. Ja? Geruch und Geschmack wird nicht übertragen, aber dieses Haptische kommt noch zusätzlich hinzu. Und wir haben gerade ein Bauprojekt und ich laufe auch schon immer virtuell durch die Wohnung. Ich finde das schon interessant, wenn man das so sehen kann und kriegt man so ein Raumgefühl. Ne? Deswegen ist das alles nicht schlecht. Man muss es halt vorsichtig genießen und immer sagen, ob das genau das ist, was man braucht. Im Zweifelsfall ist man irgendwann in der Veranstaltung, die heißt Familie, und da muss man das Programm wieder umlegen, wenn man nämlich Kinder hat. Das ist ein 24-Stunden-Job und das über viele Jahre.
Ich war letztes Jahr auf einer Sextech-Konferenz und da gab es eben auch so ein Panel zu Virtual Reality Porn und da hat dann eben eine dieser Expertinnen eben gesagt, was sie halt als Firma ganz viel angefragt werden und die Menschen, also die Forderungen, die sie bekommt, war so, könnt ihr nicht mal was machen, was sich wie Intimität anfühlt, weil das wohl dieses Einzige ist, diese Girlfriend Experience, was halt noch nicht so richtig geht, aber siehst du das, dass das in Zukunft vielleicht wirklich irgendwann virtuelle Girlfriends die richtigen ersetzen werden?
Naja, wir haben es auch bei den Sexpuppen oder bei den, die Menschen sehen sich nach Emotionalität, aber es ist alles, wird immer alles fraktionierter und ich glaube, die Lebensqualität hängt von Beziehungsqualität ab. Und man sieht es daran, dass Menschen älter werden und in der Gemeinschaft natürlich auch im Freundeskreis besser aufgefangen werden, wenn mal Not am Mann ist. Und dass wir nur ein begrenztes Zeitbudget haben. Und da müssen wir uns überlegen, wo wir das investieren. Und logischerweise sehen sich auch nach Menschen nach diesem Gefühl, nicht nur nach der Aufregung, sondern nach diesem Gefühl der Liebe und der Bindung. Und das kann man natürlich über Sexualität kann man mehr so, sagen wir mal, diese über Pornografie kann man mehr so diesen triebhaften Part abdecken, aber so in Liebesfilmen oder in Büchern, wo ja die Frauen etwas stärker unterwegs sind oder vielleicht auch in so Bildmaterial oder Bildvideos, wo, sagen wir, auch emotionale Tiefe dabei ist oder wo es vielleicht auch dann einen künstlerischen Aspekt in der Szenenführung des der Kamera und in der Story sind, ja, da kann man natürlich auch seine eigene Landschaft oder seine eigene Fantasie ankoppeln und emotional werden. Aber ja, am schönsten, finde ich, ist es doch dann eher im Analogen, wenn es dann eine reale Person ist und wenn es nicht nur so Ersatzkonstrukte sind. Mhm. Ich fand es jetzt interessant, auch jetzt, wo die Bordelle geschlossen haben und Casual Dating auch etwas erschwert ist durch das Social Distancing und die Gefahr, eventuell zu erkranken. Und das dann, da haben wir jetzt auch die Massagestudios zugemacht. Ne? Und wir haben ja hier in München fast an jeder Straße ist ein Massagestudio, ist auch ein Outsourcen von Berührung, also dieses Bonding, also dieses Wohlfühlen, ja, dieses Berührtwerden, das haben wir alle irgendwo drin. Und wenn wir es nicht mehr in der Beziehung erleben, weil uns das zu viel Aufwand ist, so eine Beziehung zu führen. Das ist ja schon ein aufwendiges Projekt, wenn da so zwei nicht eineige Zwillinge aufeinandertreffen und dann versuchen, sowas wie ein Wir zu werden. Dann geht man halt zu den Massagestudios und wenn die auch noch geschlossen haben, dann kauft man sich ein Haustier. Die Nachfrage nach kleinen, süßen Haustieren, das ist im Corona jetzt, das war der Wahnsinn. Man kriegt ja also kaum noch irgendwelche Hundewelpen oder kleine Kätzchen. Einfach so dieses, ich brauche da jemanden, der ist für mich da, der schaut mich, mit dem habe ich Bindung und das kann man natürlich auch über so ein Haustier schaffen. Ne? Das ist zum Beispiel ein interessantes Phänomen.
Mhm. Ja, wir hatten in der ersten Folge vom Podcast eine professionelle Kuschlerin zu Gast. Also auch die konnte jetzt auch nicht arbeiten, aber die berichtet natürlich das auch, dass sie denen diese Nähe und Wärme eben gibt.
Ja, es gibt ja auch diese Kuschelgruppen, also wo keine Beziehung dabei ist. Oder ich wurde jetzt angefragt für eine Fernsehserie, da ging es ums Co-Parenting, also dass zwei Leute, die halt einen Kinderwunsch haben, sich zusammentun. Also es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, dass es manchmal schon sehr schwer ist, die richtige Wahl zu treffen, weil man diese Fragen früher gar nicht hatte. Und diese Vielzahl von Fragen, die können einem das Leben zwar auf der einen Seite versüßen, aber auf der anderen Seite auch erschweren, weil man einfach sagt, das erschlägt mich. Und dann bleibt man auf einmal in so einer Starre sitzen und sagt, das ist alles zu viel für mich.
Mhm. Du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet, dass es jetzt eben auch diese Sexpuppen mehr gibt. Und du schreibst auch in deinem Buch wirklich über diese Bordolls.
Mhm. Ja, das Bordoll in Dortmund, also das ist jetzt zum Beispiel so eins. Ja.
Ja, ja. Gibt es das auch mehr jetzt im Moment oder weißt du da was?
Aber das ist ja auch ein Infektionsrisiko. Also die Körperflüssigkeiten, die landen ja auch in den Puppen.
Ja.
Und da möchte man auch nicht nur mal so ein bisschen Alkohol rübergespült haben. Also nur weil man es nicht sieht, ist das noch lange kein. Ich glaube, auch die haben aus Hygienegründen sicherlich geschlossen. Also wenn man schon nicht im Restaurant den Löffel beim Buffet anfassen darf, darf man bestimmt auch nicht in die Sexpuppe spritzen. Aber auch das sind wieder Superreize. Wenn man sich die Puppen anschaut, dann hat man diese großen Augen, die großen Brüste, diese Topmaße und seidiges Haar und diese knallroten Lippen. Das sind Signalreize. Das ist nichts anderes, wie wenn so ein Bulle auf den Bock steigt und vorher noch mal so schnuppert bei einer Kuh. Und dann geht das in so einem Reizreaktionsding. Das kann man mögen, ja, gerade wenn man vielleicht besondere Vorlieben hat. Pädophile Puppen sind so der Importschlager aus Japan. Und auch dort ist es wieder so, der eine sagt dann, ich kann das nicht leben, aber im Rahmen dieser Puppe kann ich bestimmte Fantasien ausleben. Und wenn man sich diese Videos in YouTube anschaut, dann sind das ja auch manchmal ein bisschen komische Menschen, die da mit diesen Puppen leben, wo man sagt, naja, im realen Leben tun die sich vielleicht etwas schwer mit einer realen Partnerin. So ist das wie so ein Substitut. Aber gerade bei pädophilen Puppen kann man natürlich auch sagen, das öffnet wieder neue Türen und Fenster. Und wenn man das bei dieser Puppe macht, möchte man im Zweifelsfall das auch mal tatsächlich erleben. Und deswegen, der Markt ist da. Jedes Sextoy wird wieder, jedes noch super Sextoy wird wieder irgendwo eine Kundschaft finden, jede Sexpuppe und auch abenteuerliche Sachen. Und das, was man nicht darstellen kann, wird ja in Hentai dargestellt. Also das ist dann noch das ist ja nicht realer Sex, sondern alles das, was man sich vorstellen kann mit Monstern oder mit dicken Penissen und Tieren und noch größeren Augen, noch größeren Penissen und Brüsten, kann man dort ja darstellen. Ne? Das ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, das sind ja eher Zeichentrickfilme. Und das ist das, was die Jugend besonders anschaut. Da mache ich mir Sorgen, weil das sind sehr, sehr starke Superreize.
Mhm.
Und die können natürlich nicht mithalten mit dem Realen. Und ich habe Kinder, die gucken ab dem 8. Lebensjahr Pornos, dann auch übers Darknet mit allen Missbrauchsmaterialien. Und die sitzen dann da mit 15, 16 und haben Riesenprobleme und kommen nicht mehr davon weg. Also das möchte man den Kindern nicht wünschen.
Okay, also aber das kommen die auch zu dir in die Praxis oder du arbeitest eigentlich eher mit Erwachsenen, oder?
Ich arbeite eher mit Erwachsenen. Ich habe aber auch, weil ich da eine Spezialisierung habe, Leute, die nicht in München leben und die mit mir über Skype arbeiten. Und da habe ich auch manchmal Jugendliche dabei, die noch gar nicht erwachsen sind. Aber da das Thema eben so speziell ist, dass die mit mir dann arbeiten, also da, wo der sich dann in Zwang entwickelt oder wo andere Dinge noch mit eine Rolle spielen, aber getriggert über diese Hypersexualität und die einfach dann auch ganz verstört sind und gar nicht wissen in der sexuellen Orientierung, was sie eigentlich mögen oder nicht mögen, die auch oftmals doch gar keine realen Erfahrungen haben und dann total verunsichert sind und natürlich auch gleichzeitig, man muss sagen, das ist einfach ein Suchtmaterial, was mit Kindern, wo das Gehirn in der Entwicklung ist, ähnlich ist, wie wenn man mit 8 Jahren sagt, du wirst immer Bier trinken, fängst du mit 8 Jahren an, ne? Und dann immer schon mal mit Schnaps und so weiter voranschreitet, dann hat man mit 16 Jahren auch schon ein Problem.
Mhm.
Und zwar ein mächtiges, weil man in der Pubertät halt noch nicht die Steuerung hat, die wir als Erwachsene haben, und deswegen ist man auch besonders anfällig für Süchte.
Okay. Das heißt, mit denen arbeitest du dann wahrscheinlich auch so, dass du halt sagst, okay, erstmal alle Reize weg und dann...
Das geht ja oftmals nicht. Wenn die einen Kontrollverlust haben, können die das nicht unbedingt. Aber man muss dann gucken, dass man die wieder stabilisiert und dass man, dass man die in den Ressourcen stärkt und dass man die wieder von der Aufmerksamkeit auf die Dinge richtet, die ihnen wirklich gut tun im Leben und die sie selber im Griff haben. Aber dazu gehört natürlich auch, dass man eben versucht, diese Superreize zu reduzieren, insofern das möglich ist, und mit denen über all diese schambehafteten Themen spricht, mit denen sie mit den Eltern im Zweifelsfall ja auch nicht sprechen wollen.
Ja, klar.
Und mit Jugendlichen ja auch nicht, ne? Also die kommen ja dann mit irgendwelchen tollen Pornoaufnahmen, und wenn man gerade in der Abstinenz ist, aber schambehaftet das natürlich nicht erzählt, dann hat man ein Problem, und dann will man nicht mitgucken, aber gleichzeitig wird man wieder getriggert. Also es ist schon ein größeres Thema.
Mhm. Mhm.
zum Thema Sextoys, das siehst du ja auch relativ ambivalent in deinem Buch, dass du sagst, ja, okay, das gibt's, das ist alles super, aber ich hatte das Gefühl, so wie du das beschreibst, ist es auch eher wieder was Paare eher auseinanderbringt als zusammen.
Nee, Paare würde ich das jetzt nicht so sehen, aber Sextoys werden vorwiegend in Eigenregie benutzt. Mhm. Also oftmals sind das Menschen, die einfach sagen, okay, ich bin jetzt mal neugierig. Also wenn man bei Fun Factory zum Beispiel steht, also das ist ja irgendwie so ein Paradise für Mädels, da so wie es früher Tupperware-Partys gibt, ja, gibt es so Sextoy-Partys oder da sagt man, Mensch, in welcher Farbe möchtest du, das sieht ja alles nett aus. Und die Männer fühlen sich da etwas überflüssig mittlerweile, weil es ein bisschen bedrohlich ist, die vielen Dildos im Umfeld. Im Zweifelsfall ist es eine Konkurrenzveranstaltung so. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, Variabilität in Sexualität hineinzubringen. Wenn die Liebe kommt, hört ja meistens so die triebhafte Seite oder die erotische Seite manchmal dann, wenn noch ein Alltag mit Kindern dazukommt, etwas auf. Und dann Paaren zu sagen, hey, es gibt viele Wege nach Rom und jetzt habt ihr mit dem Sextoy und dann nehmt ihr mal dies oder jenes. Da habe ich überhaupt nichts dagegen, ein bisschen zu experimentieren und auch selber herauszufinden, wie kriege ich einen Orgasmus, auf was stehe ich und da so ein bisschen explorativ unterwegs zu sein. Aber es sind Superreize und wir haben diese Konditionierung. Konditionierung im Sinne von immer ein sexueller Reiz oder so mit diesem Toy in Kombination. Irgendwann spreche ich auf diesen Toy an und dann muss es halt diese Stärke sein des Dildos oder die Vibrationsfrequenz von 120 Hertz und so weiter. Und dann habe ich manchmal Schwierigkeiten, wenn ich tatsächlich mit dem Partner unterwegs bin. Jetzt lassen sich Sextoys ins Liebesleben ja viel einfacher einbauen wie Pornografie. Also Vorstellung, ich date jemand neu und es kommt dazu, dass wir uns im Bett wiederfinden. Und am Ende hole ich noch einen kleinen Vibrator raus und sag mal, guck mal, den zeige ich dir mal. Und dann kommt die Frau noch. Das hat eine wesentlich höhere Toleranz als wieder gleiche Szene. Und der Mann sagt, pass mal auf, das Handy stelle ich mal hier hinten dran. Ich gucke mir immer gerne diese Pornodarstellerin an. Ich glaube, die meisten Frauen würden vom Glauben abfallen, würden sagen, geh von mir runter. Ja, ich bin hier nicht deine erweiterte Masturbationshilfe. So, deswegen sind die Sextoys rehabilitativer, also, und es ist auch so, dass diese starken Sextoys, die sind noch nicht so lange auf dem Markt, also diese Womanizer oder die wirklich sehr, sehr starken und raffinierten Vibratoren, es wird ja immer feiner, ne? Die Pornos sind etwas länger auf dem Markt, aber das Thema und dieses sensitiv bleiben, rezeptiv bleiben für natürliche Reize wird auch bei den Sextoys und den Userinnen ankommen irgendwann, weil sie merken, und bei Frauen ist das ja so versteckt, ne, die können immer und man merkt es gar nicht, haben sie einen Orgasmus, haben sie einen vorzeitigen Orgasmus oder kommen sie gar nicht. Bei Männern sieht man das, immer vorzeitiger Samenerguss und Frauen mit einem vorzeitigen Orgasmus, die sind ja sehr beliebt, eine multiorgastische Frau mit weiblicher Ejakulation, die vaginal kommt, ja, ganz top oben auf der Männerliste in irgendwelchen Casual-Sex-Börsen, ja, die können sich die Männer aussuchen. Währenddessen der vorzeitige Samenerguss ist jetzt nicht so nachgefragt, ja, ist ein bisschen unterschiedlich und auch, ob eine Frau kommt oder nicht kommt oder verspätet kommt oder sowas, das hat nicht so eine Auswirkung wie beim Mann. Und es ist einfacher auch in den Sex mit einzubauen. Ja, der Mann kann penetrieren und gleichzeitig kann man mit einem kleinen Vibrator die Klitoris stimulieren, die ja so die Hauptmusik macht beim Orgasmus und nicht die Vagina. Aber das, auch das spricht sich erst so langsam rum, weil für Deutsche ist irgendwie, ich glaube, die normale Geburt ohne Anästhesie und der vaginale Orgasmus ist irgendwie so ein Pflichtprogramm. Ja, ich würde mal sagen, die Welt ist irgendwie, also wenn man Anatomie versteht, weiß man, dass die Musik in der Vulva und in der Klitoris spielt und nicht in der Vagina. Ich vergleiche das immer so mit Männern. Ich würde immer sagen, würden sie denn kommen, wenn man nur den Schaft leckt? Dann würden die sagen, ja, geht doch mal im Blowjob ein bisschen höher. Ja, aber manche Männer verstehen das nicht. Die denken immer mit dem Penis und der Vagina, das ist Schlüssel-Schloss und dann müsste das abgehen. Und sowas kann man mit einem Vibrator oder dem Paar-Vibrator, wo der Mann auch noch was hat, oder dieses spielerisch einzubauen, kann man das wunderbar machen. Deswegen habe ich nichts gegen Sextoys. Ja. Ich habe auch nichts gegen, ich sage immer, Tiramisu im Kreis von Freunden mit Bio-Eiern oder gar keinen Eiern, vegan zubereitet, sich das schmecken lassen. Wunderbar, aber wenn man die 300-Gramm-Packung vom Aldi schon vorm Abendessen isst, dann hat man ein Problem. So ähnlich ist das auch mit den Sextoys. Ja, wenn ich mir noch einen schnell runterhole und dann kommt mein Mann oder Partnerin oder wer auch immer nach Hause, dann sollte ich mir Gedanken machen.
Was ihr da gerade gehört habt, war Siri 2, ein kraftvoller Auflegevibrator, der auf Sound reagiert, aus dem Hause Lelo, dem wunderbaren Sponsor dieser Staffel. Siri und mich verbindet eine lange Liebe. Siri war tatsächlich das erste Sextoy, was ich bekommen habe vor 11 Jahren. Und meine erste Siri hatte dann irgendwie schon so Einkerbungen in dem Plastikteil von meinen Fingernägeln, die genau da waren, wo ich das immer hingehalten habe. Seitdem habe ich auch, weiß ich nicht, wie viele hunderte Toys in der Hand gehabt, aber meine Hand greift immer wieder zurück in die Nachttischschublade zu Siri. Gönnt euch Siri. Und jetzt geht's weiter mit Dr. Heike Melzer, die das vielleicht ganz problematisch findet.
Ich hätte noch so eine Neurologinnen-Fachfrage. Ich weiß gar nicht, ob man die super gut beantworten kann. Aber ist es so, dass ich habe das Gefühl, jeder Mensch hat so seine Toy-Frequenz, so dass so eine bestimmte Vibration immer gut ist. Mhm. Ist es ankonditioniert oder gibt es da irgendeine wissenschaftliche Erklärung, die dir ad hoc einfällt?
Also ich würde mal so sagen, die Menschen sind sehr unterschiedlich und so wie Menschen eben zu früh kommen oder zu spät kommen oder manche Menschen dann doch eher so diese Vorstellung der Penetration mögen, die anderen das eher gar nicht mögen und eine Abwehrhaltung haben und dann, also gibt so Studien, die sagen 40 Hertz, der Womanizer geht bis 120 hoch, dann gibt es Leute, die halt sehr, sehr schnell kommen und für die ist das der Wahnsinn, ja, die würden sagen, das macht richtig Schmerzen, für die ist eine ganz leichte Stimulation ideal, so, und wir sind so unterschiedlich, wie unsere Nasen sind und wie wir aussehen, wir sind halt ein interessantes Cocktail von Genen und genauso unterschiedlich sind unsere Vorlieben und ich würde erstmal nichts als normal sehen, sondern ich würde sagen, probier das aus, was dir gefällt. Und wir sind auch nicht alle nur Frauen und Männer, ja, Facebook kennt 60 Geschlechter, ja, warum sollte eine Frau sich so verhalten, also ich würde immer hinterfragen auch, was wir miteinander machen, also es gibt solche ungeschriebenen Gesetze wie, wenn wir zusammenkommen, bin ich das Glück für dich und nur ich kann dich dann erregen und nur du mich. Und wir dürfen uns zum Beispiel nicht anfassen oder so etwas, ja. Oder wir dürfen nicht danach fragen, ob der andere sich auch immer noch einen zwischendurch runterholt und wie er es macht. Und da darf auch nie jemand zugucken und solche Sachen. Ich würde das immer alles hinterfragen, ja. Ich habe so unterschiedliche Menschen hier schon kennengelernt, ja. Ich hab Menschen mit einem Vaginismus und einer Erektionsstörung, so ein paar, ja. Da würde man sagen, das ist mal eine harte Nuss. Ja, die haben super, nachher, die haben sogar noch geheiratet, ja, mit einer entsprechenden Vorgeschichte. Also oder jemand mit einer Potenzstörung nach einer Prostataoperation und einer Antitestosterontherapie, da ist man chemisch kastriert. Da geht da nichts. Aber wenn man dann eine frische Liebe gefunden hat in irgendeinem, in einer Rehabilitation, ja, dann werden die super kreativ. Ich habe jemanden, der arbeitet dann mit Penisring und Vakuumpumpe für den Otto-Normalverbraucher, um Gottes Willen, aber der kann wieder Orgasmen erreichen und die haben wieder partnerschaftlichen Sex. Also viele, viele Wege führen nach Rom und ich würde immer mich rehabilitativ erstmal versuchen, als normal zu schreiben, aufrecht hinzugehen. Ja, und wenn ich halt auf die Oral-B-Zahnbürste stehe und das nun mein perfekter Sextoy ist, im Zweifelsfall, wenn ich eine gute intime Beziehung habe zum Partner, dann zeige ich dem mal die Oral-B-Zahnbürste, dass die noch andere Dinge macht wie Zähne putzen. Ja, auch so einen Fall hatte ich mal. Ja, schambedingt wird das dann nicht erzählt und denn irgendwann gilt man als frigide und irgendwann nach vielen Stunden wird das dann ausgepackt und der Partner sagt, lieber Gott, danke, sie ist nicht frigide. Ja, es gibt nur irgendwas, was ihr so schambehaftet war, aber jetzt nehmen wir diese Oral-B-Zahnbürste oder so etwas und dann arbeiten wir uns langsam voran. Wir alle haben unsere Tabus, wir alle haben unsere Scham und ich finde nichts unattraktiver wie so ein schamloser Hedonist, muss ich heutzutage sagen. Ja, also das ist eher die Anti-Vorstellung. Das ist so jemand, wie der alles frisst. Ja, also wie so ein Multiverwerter, ja, der sich nicht steuern kann. Vollständig unattraktiv. Frauen werden in Zukunft darauf gucken, wie können sich Leute steuern. Kriegen die es auf die Reihe, ein Profil zu löschen? Oder sind die weiterhin getriggert? Ja, all die, die an dieser Angel hängen von diesen starken Trigger, die kommen für langfristige Beziehungen eher nicht gut in Frage. Und da muss man die Fühler ausstrecken. Und das wird ein neues Bewertungskriterium sein. Genauso wie Ernährung ja auch ein Bewertungskriterium ist. Ich glaube nicht, dass der Veganer mit dem Fleischliebhaber so richtig glücklich wird, weil er sagt, da ist ein ganzer Lifestyle darin. Das ist eine Welt, eine Einstellung. Und das wird man auch im Bereich der Sexualität sehen. Also wird die Leute geben, die natürlich sich von einer Sexparty und vom nächsten Swingerclub bis zum nächsten Erotik-Shooting und so weiter bewegen. Und es wird die Leute gehen, die sich fokussieren können und in Partnerschaften investieren. Und auch da kann man ja mal verrückte Wege gehen. Muss ja nicht immer alles so monogam unterwegs sein. Ja, das ist auch... Ist auch zum Scheitern verurteilt, oder? Ich sag immer das Schlimmste, die eheliche Zölibat. Ja, wir machen es nicht mit anderen, machen es nicht mehr in der Beziehung. Auch schwierig. Mhm. Ja, aber ich glaube, gerade wenn man eine Familie gründet, braucht man Durchhaltevermögen. Und da muss man sich den Partner ab und an schön gucken und da muss man kreative Wege gehen, das Beste rauszumachen mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat. Mhm.
Das heißt, deine Kompetenz für die Zukunft ist irgendwie so Selbstkontrolle.
Ja, Selbstkontrolle, Selbstwirksamkeit, Abgrenzung, Fokussierung, Qualität statt Quantität, Wissen. Ja, Wissen ist wichtig und vor allen Dingen auch ausschalten können, analog wieder andocken. Und die Spielregeln der digitalen Welt, die haben viele noch nicht so richtig verstanden. Das ist ja eine richtige Parallelwelt und viele merken ja auch, ich merke das selber, dass man manchmal mehr im Digitalen unterwegs ist wie im Analogen und dann immer mal wieder ins Analoge wieder gerissen wird und dann auch mal ganz happy ist, wenn man es schafft, das Handy mal gar nicht in die Hand zu nehmen oder auch wirklich Offline-Zeiten zu haben. Aber das wird zunehmend schwieriger und gerade diese Phase der Suche, also ich habe einen 18-jährigen Sohn, da würde ich sagen, hey, starte doch mal und guck jetzt, musst ja nur nicht gleich Kinder kriegen und heiraten oder wenn, falls überhaupt, mach erstmal dein Studium und guck erstmal, was die Welt so zu bieten hat. Aber irgendwann mit 30 fängt das so an, dass man dann vielleicht sagt, sesshaft, ja auch mal langfristige Beziehungen, wir sehen das heutzutage, dass immer mehr Unberührte, die alles schon gesehen haben, aber noch keinen Partner haben, unterwegs sind. In Japan können wir rüber gucken, 42% der Männer, die unverheiratet sind und 44% der unverheirateten Frauen haben noch gar keine sexuelle Beziehung, gar keine reale sexuelle Beziehung. Aber Japan ist das Land der Sexpuppen, Japan ist das Land der Hentai-Videos und da sind die schärfsten Bordelle und alles Mögliche, was da so angeliefert wird. Aber das führt natürlich auch dazu, in diesem Übermaß, dass Leute einfach keine Lust mehr haben da drauf. Wer hat denn noch Lust, wenn so ausgewechselt zu werden ständig, wenn man sich konditioniert auf 18-Jährige und dann wird man 44, 55, 66, 77 so und dann tun immer die 18-Jährigen. Ja, man kann sich auf dieses Schema so konditionieren und dann ist man irgendwann als alter, seifernder Mann bei den 18-Jährigen käuflichen Angeboten findet man sich. Das möchte keiner. Ja. Und dann sagt man sich, ja, die Leute machen sich dann auch irgendwann lustig über einen. Mhm. So, und dann muss man sehen, dass man einfach sich wieder fokussiert und sagt, wofür stehe ich und für welche Werte stehe ich und gucke ich auch ein bisschen intensiver hin. Viele konsumieren halt einfach und denen ist scheißegal, wie das hergestellt wird. Ist auch scheißegal. Ich glaube nicht, dass alle in der käuflichen Arbeit unfreiwillig sind, aber da gibt's viele arme Würstchen. Also ich möchte nicht, was mal im Arbeitsamt meiner Tochter gesagt wird, du, Sexarbeit ist auch noch eine gute Arbeit für dich. Siehst ganz gut aus. Deswegen verwehre ich mich gegen den Begriff Sexarbeit. Das ist für mich Prostitution. Sexarbeit hat eine Wertung mit drin. Genauso wie Nutten eine negative Bewertung hat. Für mich ist es Prostitution, es ist käufliche Sex. Aber da gibt's viele Geschichten dahinter, auch die in Livecams sitzen. Keiner weiß, was hinter der Tür passiert. Ja, warum studieren die nicht? Warum sitzen die da? Ja, wie viel müssen die verdienen, damit die aus dem Zimmer rauskommen? Und natürlich haben die alle eine gute Story, weil keiner möchte, dass der Gegenüber ein schlechtes Gefühl hat. Die wollen, dass sie fertig werden und das Geld auf den Tisch legen.
Sexwork ist ja nochmal ein wirklich großes eigenes Thema, zu dem es so viele unterschiedliche Standpunkte und Perspektiven und auch Erfahrungen gibt, dass wir da zu einem anderen Zeitpunkt in einer oder wahrscheinlich mehreren Folgen nochmal gesondert drauf eingehen werden, um auch eben diesen vielen, vielen Perspektiven dazu Raum geben zu können.
Ist ein heikles Ding und natürlich kann man auch bei einem hochqualitativen Fleischer einkaufen und sagen, das waren bestimmt glückliche Rinder und Schweine oder sowas, aber wenn man die auf dem Weg zum Schlachthaus sieht, ist das wieder etwas, da muss man halt einfach fragen, ja, möchte man das oder möchte man das nicht? Das ist jetzt vielleicht eine harte Metapher, die ich auch in meinem Buch verwendet habe, aber es hat natürlich diesen Frischfleisch, es hat Ähnlichkeiten und man muss immer gucken, was unterstütze ich.
Und jetzt die Abschlussfrage, wenn du dieses Buch, sagen wir mal, in 10 Jahren nochmal so schreiben würdest, was würde dann drinstehen? Was denkst du, wie sieht das alles aus in 10 Jahren?
Ich glaube, ich würde hoffen, dass das, was ich mit der Scharfstellung, mit der Autonomisierung der Triebe wesentlich früher als, sagen wir mal, der Durchschnitt verstanden habe, dass es mittlerweile in der Bevölkerung angekommen ist und dass Menschen wieder sich abgrenzen und steuernd unterwegs sind und dass das dass die Kinder, die heute vor allen Dingen in der Jugend mit diesen starken Reizen sozialisieren, dass man da irgendwie ein Bewusstsein findet und wieder einen Riegel vorschieben kann, dass man einfach die mehr in gesunde Beziehungen und so weiter investiert. Ich weiß, es wird sich die Spreu vom Weizen trennen, es wird die Verlierer geben, es wird die Gewinner geben und die Fülle wird zunehmen. Ich weiß nicht, was in 10 Jahren ist, ja, ob wir dann Opfer der nächsten 10 Pandemien werden oder was auch immer. Mir fällt gerade so ein bisschen die Fantasie. Aber ich glaube, Sexualtherapeuten haben immer Geschäft. Mhm. Und ich glaube, jeder, der in diesem Bereich arbeitet, sieht, wie sich das wandelt. Schon allein der Therapeutenberuf hat sich wahnsinnig gewandelt. Als ich angefangen habe, da war es noch so, dass wenn man einen Laptop in der Praxis hatte, das war ein schlechtes Omen. Ja, und heutzutage posten die Leute in allen Varianten, stellen Videos her und haben Blogs und so weiter. Ja, das hat sich total verändert, auch diese Akzeptanz des Mediums. Und ich würde mir wünschen, dass Menschen auch wieder mehr so in diese Reduktion gehen oder mehr auch sich nicht verlieren, nur in digitalen Welten. Ja, die Digitalisierung, sie schreitet voran. Und ich kann es nicht sagen, ja, vielleicht schreibe ich dann ein neues Buch, vielleicht gibt es ein neues Kapitel, was ich verstanden habe. Aber um sowas zu verstehen, braucht es manchmal viele Jahre. Ich habe lange gepuzzelt, bevor ich das greifen konnte und bevor ich das auf Papier bringen konnte. Und wenn ich hinter die Kulissen gucke, vielleicht sehe ich etwas negativ, weil ich natürlich immer die Probleme sehe. Aber wenn ich was verstehe, dann habe ich ein bisschen so ein Sendebewusstsein. Und das war die Intention, dieses Buch zu schreiben. Mhm.
Dankeschön, Heike. Hast du ein famous last word für uns? Ein Schlusswort?
Ja, mein famous last word oder Schlusssatz ist, jede Krise ist eine Chance. Das steht auch auf meiner Webseite drauf. Also ich finde es immer ganz wichtig, Fehler zu machen, auch mal unvernünftige Dinge zu machen, auch mal manchmal Revolutionen zu machen, auch gegen seine Eltern oder so etwas, aber dann immer wieder sich zu schütteln, aufzustehen und weiterzugehen. Es gibt so einen Spruch, ever tried, ever failed, no matter, try again, fail better, also immer wieder aufstehen, daran wachsen und ein bisschen Hinnehmequalität haben und dann eben auch, sagen wir mal, gerade in Beziehungen mit Kindern, sage ich immer, gehen es für Anfänger, bleiben es für Fortgeschrittene. Ja, das sollte vielleicht ein bisschen Mut machen, ein bisschen auch Krisen auszuhalten und nicht immer schon wieder weiter zu gucken, sondern eher so im System nach Lösungen zu finden.
Heike Melzer, vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst.
Bitte.
Ich habe heute Nacht auch festgestellt, wie gut man Altes mit Neuem kombinieren kann. Der Sundays zum Einführen und die Siri Klitoral sind ein super Team, was ich euch wirklich, wirklich ans Herz legen kann. Danke an Fun Factory und Lelo für die Unterstützung zur heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und Aha-Momente mit Dr. Heike Melzer wie wir. Besonders hängen geblieben bei mir ist ihr neues Bewertungskriterium für Paarbeziehungen, dass man sich genau anguckt, ob der oder die andere in der Lage ist, sein Profil zu löschen oder eben weiter tindert. Dass auch das eben einfach attraktiv macht, wenn Menschen sich zu beherrschen wissen. Und ich bin super gespannt, was ihr darüber denkt. Schreibt mir gerne E-Mail, teilt es auf Instagram in euren Stories per Screenshot, schreibt uns in iTunes in die Bewertungen, gebt uns viele Sternchen, empfehlt uns weiter an jemanden, der vielleicht mal sein Datingprofil löschen sollte oder zu viele Pornos guckt. Und wir freuen uns auf übernächste Woche. Da geht es darum, ob wir guten Sex auch einfach lernen können. Bis dahin, macht es gut. Und falls ihr euch dem Rausch doch lieber hingeben wollt, hört doch mal in Philosophieren mit Hirn, Podcast Folge 9 aus dem Hause Oh Wow. Da geht es nämlich genau darum, um den Rausch. Und wir machen jetzt noch einen rauschenden Abend. Ich hoffe, ihr auch. Bis bald. Macht es schön und Hände über der Bettdecke, ne? Tschüss.
Wer ist eigentlich dieser Sex? Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow.